Ein schönes Lied, wenn man um Erweckung singen darf. Ist tatsächlich ein großes Gebetsanliegen. Vielleicht für manche unter uns, für unseren himmlischen Vater, für unseren Herrn Jesus auf jeden Fall. Ach, dass durch Erweckung geschehen würde unter unserer Gemeinschaft, dass Erweckung geschehen würde in unserem Land, dass Erweckung geschehen würde weltweit zur Ehre unseres Gottes, zur Ehre unseres Herrn Jesus und zur Ehre des himmlischen Vaters. Wir möchten heute in die Offenbarung hineinsehen, in das letzte Sendschreiben, und zwar Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 bis 22. Sind wir bereits beim siebten Sendschreiben. Ein Sendschreiben, das an die Gemeinde von Laodicea ergeht. Ich möchte lesen die Verse 14 bis 22 in Offenbarung Kapitel 3. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, da sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist. Damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Thema der heutigen Predigt heißt, ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Ein Seufzer des Herrn Jesus. Ein Ach, wenn es doch so wäre. Ein Wunsch, das der Herr hier zum Ausdruck bringt. In diesem letzten Sendschreiben an Laodicea. Wir hatten ja begonnen mit Ephesus. Dann sind wir nach Smyrna, Pergamus, Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia. Und jetzt kommen wir an die Gemeinde zu Laodicea. Eine ganz besondere Gemeinde, wir kommen nachher darauf zu sprechen. In den letzten Tagen, als ich mit dem Auto unterwegs war, da ist mir ein Gebäude ganz besonders ins Auge gestochen an einer Kreuzung. Es war von einer freikirchlichen Gemeinde und es hat mich in Erstaunen versetzt. Nach außen ein prachtvolles Gebäude. Architektonisch sehr auffallend, auch sehr, sehr aufwendig gemacht. Das sieht man von weitem, aufwendig gestaltet. Viele Ecken und viele Absätze im Gebäude, Fensterformen und Verglasungen. Außenverkleidung mit Naturstein, alles schön glänzend, vielleicht sogar Marmor. Als ich dies sah, bewegte mich innerlich die Frage, Herr Jesus, wie denkst du darüber? Wie denkt der Herr Jesus darüber, wenn seine Gemeinde sich nach außen hin so prachtvoll darstellt? Marmor nach außen, alle beste Architektonik. Hat der Herr Jesus wirklich daran gefallen? Das kann ja sein. Das ist aber die Frage, wenn Millionen investiert werden in so ein Gebäude, ob das Sinn und Zweck der Gemeinde ist. Wenn nach außen hin alles so prachtvoll gestaltet ist, alle architektonischen Raffinessen, dann ist es schon die Frage, sieht es eigentlich innerlich auch so aus? Wenn es innerlich auch so aussieht, ich meine jetzt das Geistliche, dann wäre es schön. Automatisch kam mir dabei die Gemeinde zu Laodicea ins Gedächtnis. Da wird jeder Bibelleser sich dran erinnern, wenn er an solche Gemeinden herankommt. Und wir fragen uns, was war die Gemeinde von Laodicea für eine Gemeinde? Zumindest war es eine Gemeinde, von der wir lesen, dass sie selber sagte, ich bin reich. Ich bin reich und habe Überfluss. Und sie sagt sogar, ich bedarf nichts. Das ist schon enorm. Eine Gemeinde mit Reichtum, eine Gemeinde, die im Überfluss lebte und wohl auch, können wir auch von Laodicea ausgehen, auch ein entsprechendes Gebäude hatte, etwas darstellte, prachtvoll. Alles an Einrichtung vorhanden. Auch innerlich wird damals noch nicht, aber heute alle technischen Raffinessen. Eine Gemeinde, die was darstellen kann, die was vorzuzeigen hat. Ja, wir sind wer. Schaut nur auf uns. Zudem eine sehr weltoffene Gemeinde und auch eine sehr tolerante Gemeinde. In Bezug auf die Wahrheit und auf den Wandel als Christ war man sehr weitherzig geworden in Laodicea. Ja, das muss man nicht immer alles so eng sehen mit dem Wort Gottes und mit der Nachfolge. Vermischung von Licht und Finsternis, das geht schon ein bisschen. Da kann man sich schon auch ein bisschen rauslehnen in die Welt. Und endlich sind wir jetzt in Laodicea. Und auch wenn wir in die kirchengeschichtliche Epoche hineinsehen, dann wissen wir, Laodicea ist die letzte Gemeinde, die hier aufgezählt ist in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Und wo sind denn wir heute? Wir sind mittendrin in dieser geschichtlichen Epoche. Wir sind heute die Gemeinde Laodicea nach der kirchengeschichtlichen Einteilung. Und wie heißt es heute? Endlich hat man die altmodische Enge des christlichen Wandels und des schmalen Weges und der Ausschließlichkeit des Wortes Gottes abstreifen können. Weg damit mit dem alten Zeug, mit dem eng staffierten Korsett. Das wollen wir nicht tragen. Wir sind doch freie Leute. Wir wollen doch keine Außenseiter sein. Ich lasse mich doch nicht schlecht ansehen um Jesu Willen. Und Altmodler, nein, danke, das sind wir ohnehin nicht. So ein verstaubtes Christentum können wir nicht gebrauchen. Die Gemeinde zu Laodicea ist unwahrscheinlich stolz dazu. Sie ist eingebildet, wer und was sie wohl auch alles ist. Vielleicht auch aufgeblasen und in einer gewissen Weise auch aufgetackelt. Oh ja, weltlich gesehen konnte die Gemeinde und ihre Glieder sicherlich mit sich selbst zufrieden sein, das waren sie auch, mit sich selbst zufrieden. Wir haben etwas vorzuzeigen, wir sind wer? Ja, zumindest nach außen hin. Ja, und wie sieht es innen aus? Wie sieht es in der Gemeinde zu Laodicea aus? Wie sieht es vor ihrem Herrn und Heiland aus? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und wir wissen auch schon aus den anderen Sendschreiben, dass der Herr Jesus die Dinge so ganz anders sieht oftmals, wie das von den Menschen und von der jeweiligen Gemeinde gesehen wird. Wir wissen das bereits aus den anderen Sendschreiben. Der Herr Jesus, der ist unbestechlich. Er ist auch immer derselbe. Augen wie Feuerflammen. Der Herr Jesus, der sieht hinter die Kulissen. Und er sieht in das innere Wesen seiner Gemeinde. Er sieht in das Verborgene. Und er sieht alle Selbstgefälligkeit. Er sieht alle fromme Einbildung. Er kennt auch alle zur Schaustellung. Und er weiß auch um alle Scheinfrömmigkeit. Wenn wir uns heute mit dem Schreiben zu Laodicea befassen, dann erkennen wir, wie diese Gemeinde vor dem Herrn Jesus dasteht. Der Herr Jesus, der muss dieser Gemeinde aufzeigen. Es ist interessant, schlimm ist es bei euch, dass du dich, liebe Gemeinde zu Laodicea, selbst betrügst. Du lebst im Selbstbetrug, Laodicea. Vor allen Dingen führt dich dein ganzer Reichtum und dein Gehabe dahin. Laodicea, du bist nicht in der Wahrheit. Und Laodicea, du musst es zugeben, du lügst dir selber etwas in die Tasche. Ein Lob gibt es nicht für dich, denn ich sehe bei dir ein riesengroßes Problem. Laodicea, du brennst nicht für mich. Bei dir ist nur noch Sparflamme zu finden, wenn überhaupt etwas. Dein Herz, das hat sich weit von mir abgewendet. Dein Herz ist nicht mehr bei mir. Du bist abgeflaut. Ja, du bist lau geworden. Nach allen Seiten hast du dich geöffnet. Ja, nur nicht auf die richtige. Nur nicht zur Wahrheit hin. Du hast keine echte Hingabe. Man findet keinen wahren Gehorsam bei dir, sondern nur oberflächliches Getue. Frommes Gerede und frommes Gehabe. Ja, Gemeinde zu Laodicea, vielleicht hast du ein schönes Gemeindeprogramm, ja. Gut organisierte Abläufe, viel Routine. Doch das wahre geistliche Leben, das sucht man bei dir vergeblich. Es ist nicht zu finden. Du hast dich anderen Dingen gewidmet, aber nicht mir. So kann der Herr Jesus das hier, diese Gemeinde vor Augen stellen. Laodicea, du bist eine abgestorbene Gemeinde. Du bist dermaßen lau geworden, dass ich es nicht mehr ertragen kann. Laodicea, in diesem Zustand kann ich nichts mehr mit dir anfangen. Du bist mir zum Ekel geworden. Welch eine Not hatte diese Gemeinde nur dem erhöhten Herrn bereitet. Und wir wissen es, der Herr Jesus, der leidet mit. Er leidet auch mit dir und mit mir mit, wenn wir nicht aufrichtig mit ihm gehen. Und der Herr Jesus, der ruft ein Ach aus. Ach, wenn es doch nur anders wäre mit Laodicea. Wenn es doch nur anders wäre mit dir und mit mir. Dass man wenigstens wüsste, auf welcher Seite du stehst. Entweder bist du ganz kalt oder bist du ganz warm. Aber so ein Zwischending, das hat keinen Sinn. So aber, weil du lau bist, das ist das Problem, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist eine schlimme Sache, wenn wir das sehen. Und es wäre so schön, wenn der Herr auch dieser Gemeinde ein Lob aussprechen könnte. Aber das finden wir vergeblich. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Zunächst wollen wir wiederum den Blick auf den Absender werfen. Wir wissen es, der Herr Jesus ist der eigentliche Absender dieses Briefes. Er ist der Verfasser. Aber wir wollen sehen, wie er sich in diesem Brief vorstellt, der Absender. In diesem Brief, da stellt sich der Herr Jesus unter anderem als derjenige vor, den wir in Vers 20 sehen. Als einer, der außen vorsteht. Er steht nämlich vor der Tür und klopft an. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da steht der Herr Jesus, Laodicea, ich klopfe an. Hört ihr meine Stimme? Wenn ihr meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich, oder wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Wir sehen hier schon, der Herr Jesus spricht hier in der Einzahl, es sind nicht mehr viele in dieser letzten Zeit. Die große Erweckung, die geschieht anscheinbar nicht mehr. Der Einzelne möchte den der Herr Jesus noch erreichen, wenn jemand meine Stimme hört, auch von den Gläubigen, aufzuwachen, Einzelne. Heute stehe ich vor der Tür und klopfe an. Vielleicht sagt er das auch zu dir, auch gerade heute. Ich klopfe an deiner Herzenstür. Ein Anklopfen von dem Herrn Jesus an dich, ein Anklopfen an die Gemeinde von Laodicea. Ich klopfe heute an, sagt der Herr Jesus, und ich will dich erreichen. Ich will bei dir eingehen. Ich habe darüber nachgedacht, dass sich der Herr Jesus hier so vorstellt. Außen vorstehend, anklopfend. Da sieht man schon, dass der Herr Jesus nicht mehr richtig drin ist in dieser Gemeinde und bei diesen Gläubigen. Was ist denn das Normale bei den Kindern Gottes? Muss der Herr Jesus warten und sagen, bis mal endlich jemand meine Stimme hört? Irgendjemand? Der Herr Jesus sagt in Johannes 10 was ganz anderes. Dort sagt er, meine Schafe, die hören meine Stimme. Das ist eigentlich das ganz Normale. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das ist das normale Christenleben. Sie hören auf den Hirten und sie folgen dem Hirten nach, wohin er sie führt. Meine Schafe hören meine Stimme. Und hier muss er anklopfen, er steht außen vor. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, wenn das überhaupt jemand tut, das ist schon etwas ganz, ganz Widerwärtiges. Und wenn das bei den Schafen nicht mehr geschieht, dass sie den Hirten nicht mehr hören, dann ist es etwas sehr Problematisches. Und genau das ist das Problem bei Laodicea. Bei Laodicea, da sehen wir einen ganz, ganz gefährlichen Ausnahmezustand. Der anklopfende Herr zeigt uns, dass die Gemeinde zu Laodicea nicht mehr in der Lage war, auf ihn zu hören. Doch der Herr, der fragt, hallo, hallo, wird jemand meine Stimme hören? Wird jemand drauf eingehen? Und genau diese Frage geht an dich und an mich. Er fragt auch uns, wirst du heute meine Stimme hören? Oder wirst du meine Stimme überhören? Nicht umsonst auch der Aufruf am Ende dieses Sendschreibens, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also er ist einerseits der Anklopfende, der wartet, bis jemand die Tür aufmacht. Andererseits sehen wir in Vers 14, wie er sich hier der Gemeinde zu Laodicea vorstellt, als der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Das sagt der Amen, sein Name. Amen. Wir sagen Amen am Ende eines Gebetes. Was heißt Amen? In Amen geben wir zum Ausdruck, so sei es. So soll es sein. Aber auch mit Amen sieht man das wahrlich darin. Es wird auch mit wahrlich übersetzt. Manche Übersetzer, die schreiben, wenn der Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, wahrlich, oder es ist gewisslich wahr. Das sagt der Amen. Also der Wahrhaftige, der gewisslich Wahre, der treue und wahrhaftige Zeuge. Wir haben es mit dem zu tun, der selbst die Wahrheit ist. Wir haben es mit dem zu tun, der für die Wahrheit, müssen wir uns überlegen, für die Wahrheit hat er sein Leben am Kreuz gelassen. Für die Wahrheit, der treue und wahrhaftige Zeuge. Und es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn wir das bei der Gemeinde zu Laodicea sehen, vielleicht ist es auch oft eine Vorstellung von uns. Ein ganz, ganz verkehrtes und verdrehtes Denken. Gott müsste sich nach unseren Vorstellungen und nach unseren Meinungen ausrichten. Ja, Gott versteht mich schon, warum ich dies und jenes tue, und jetzt muss Gott, der muss ja seine Meinung irgendwie verändern, der kann ja nicht so knallhart sein und sich immer nur nach seinem Wort ausrichten. Das war auch bei Laodicea sichtbar geworden. Gott muss sich nach unseren Meinungen und Vorstellungen ausrichten. Doch wir wissen schon, dass da etwas total verkehrt läuft. Wer muss sich denn ausrichten? Müssen wir uns nach Gott ausrichten oder muss sich Gott nach uns ausrichten? Es ist immer noch so und so wird es auch immer bleiben. Bis in alle Ewigkeit, der Mensch muss sich nach Gott ausrichten. Und wenn der Mensch das nicht tut, dann hat er ein Problem. Gottes Wort, das wird immer bleiben. Der Herr Jesus sagt, es wird alles vergehen. Der ganze Himmel und die Erde, die ganze Schöpfung, alles wird vergehen. Aber das, was hier geschrieben steht, ja, das Papier, das wird auch vergehen. Aber das Wort, das drin enthalten ist, das wird niemals vergehen. Das wird bleiben. Das wird auch in Ewigkeit Bestand haben. Der Herr Jesus verbirgt sich selbst dafür. Ich bin der Amen. Da sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Der Ursprung der Schöpfung Gottes. Manche haben schon gemeint, der Jesus sei auch geschaffen worden. Oder er hätte irgendwann einen Anfang gehabt. Das ist ein Trugschluss und das ist eine Irrlehre. Jesus ist genauso von Ewigkeit her wie der Vater und der Heilige Geist. Er ist nicht irgendwann mal zufällig noch dazwischen rein entstanden. Der Herr Jesus ist selbst von Ewigkeit her, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie die ganze Gottheit. Ohne Anfang und ohne Ende. Er ist der Urheber aller Schöpfung. Was heißt das? Von ihm und durch ihn und zu ihm hin wurden alle Dinge erschaffen. Er ist der Schöpfer selbst. Und es ist nicht auch der, der um all unsere Begrenztheit weiß, oder etwas völlig Unmögliches von uns verlangen? Nein. Er weiß ganz genau, was wir tun können und was nicht. Er weiß um unseren Ein- und Ausgang jeden Tag. Er weiß auch um den Tag unserer Geburt und er weiß auch, an welchem Tag wir diese Welt verlassen müssen. Oder wann er uns entgegenkommt zur Entrückung. Und da ist die Frage, warum sollte unser Herz, wenn wir es mit solch einem großen Gott zu tun haben, mit solch einem großen Herrn, der sich nicht zu schade war, für uns ans Kreuz zu gehen, warum sollte sich unser Herz dann von anderen Dingen einnehmen lassen? Warum sollte sich dann unser Herz so sehr an die irdischen Dinge klammern und an das, was wir irgendwo vielleicht darstellen wollen vor anderen, so wie es bei Laodicea der Fall war? Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Das erste war der Absender. Zweiter Punkt, Laodicea. Wir wollen uns auch bei Laodicea nach den damaligen Begebenheiten erkundigen und auch das ein bisschen genauer betrachten. Ich möchte zunächst fragen, welche Bedeutung liegt in diesem Namen Laodicea? Da finden wir die Bedeutung, die Volksgerechte. Man leitet auch davon ab, das Volk herrscht. Also die Volksgerechte oder das Volk herrscht, Laodicea. Und das lebt ja auch die Gemeinde regelrecht vor. In die Stadt Laodicea war in Kleinasien angesiedelt. Laodicea lag ca. 70 Kilometer südöstlich von Philadelphia mit dem naheliegenden Kolosseum und Hierapolis. Bildet Laodicea ein Städtedreieck. Wenn wir heute die Stadt Laodicea suchen, dann suchen wir vergeblich nach einer lebendigen Stadt. Man findet dort nur noch Ruinen und Trümmer. Laodicea wurde vollständig zerstört. Man findet heute noch, wie gesagt, Ruinen und Trümmer. Aber dieser Ort heißt auch heute anders. Man findet Laodicea unter dem Namen Eskihishar. Eskihishar. Drei Dinge dieser Stadt sind für uns von besonderer Bedeutung. Wenn wir die Botschaft dieses Sendschreibens sehen, dann können wir vielleicht auch da besser damit umgehen. Wenn wir wissen, dass die Stadt selbst damals für ihren Reichtum sehr bekannt war. Das ist schon mal gut zu wissen. Aus dem Inneren Asiens wurde Gold eingeführt, geläutert und mit einem Reinheitsstempel versehen. Und dieser Goldimport, der zog auch Banken an, welche dem wachsenden Handel Darlehen zur Verfügung stellten. Auch eine Vielzahl von Münzen wurden in Laodicea zu einer gängigen Währung umgewechselt. Also war schon so ein richtiges Wechselzentrum, eine Geldmetropole. Als im 17. und auch im 61. Jahr nach der Geburt des Herrn Jesus große Erdbeben über diese Stadt hereinbrachen und vieles zerstört wurde, dann nahm danach nicht einmal diese Stadt kaiserliche Hilfe in Anspruch. Was hat sie gesagt? Ich bin reich und habe Überfluss. Wir können das selber finanzieren. Uns braucht niemand helfen. Genauso wie es die Gemeinde nachher im Geistlichen getan hat. Als zweites war die Stadt sehr berühmt für ihre Wolle. Denn das Lykostal war für Schafszucht besonders gut geeignet. Dort wurde eine besondere Rasse schwarzer Schafe gezüchtet, deren Wolle einen ganz besonderen und eigenen Glanz hatte. Diese besondere kostbare Wolle war der Rohstoff für die Herstellung von Stoffen und Teppichen, die im ganzen Römischen Reich gehandelt wurden. Und auch zu Statussymbolen für Laodicea wurden. Also auch interessant. Gold, Wolle, also auch Kleidung. Und als drittes, diese Stadt war auch sehr berühmt für ihre Augensalbe. Da war auch eine dem Asklepios-Kult geweihte Schule für Heilkunde. Und diese Schule war spezialisiert auf Augen- und Ohrenkrankheiten. Und aus dem ganzen Reich reisten leidende Menschen nach Laodicea, um diese berühmte Augensalbe zu kaufen. Also Laodicea, das war eine Stadt, die gute wirtschaftliche Grundlagen hatte, die sich auch ihrer wirtschaftlichen Grundlage sehr sicher war. Sie hatte sich viel Reichtum anhäufen können durch diese Dinge. Sie hatte den Eindruck, ihr fehle es wirklich an nichts. Und inmitten dieses Geschehens, dieser äußeren Stadt, inmitten dieses Handelsgeschehen, inmitten dieser Reichtümer, auch da hatte der lebendige Gott wiederum seine Gemeinde. Vieles von dem, was wir im Sendschreiben finden, hatte auf die Gemeinde ihre Abfärbung bekommen. Und deswegen kommen wir zum dritten Punkt. Nach Absender und Laodicea kommt die Bestandsaufnahme. Die Bestandsaufnahme. Auch zu dieser Gemeinde sagt der erhöhte Herr was? Da sagt auch der Herr Jesus, ich weiß es. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Er sagt in Vers 15, ich weiß deine Werke. Ich weiß, was bei dir vorgeht. Und bei der Gemeinde in Laodicea finden wir das als einzigste Gemeinde, dass sie kein Lob vom Herrn bekommt. Kein Lob da. Es geht gleich weiter in den Tadel. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Und dann gleich dieser Seufzer. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Was ist nur mit dieser Gemeinde los? Auf welcher Seite steht sie? Sie war nicht einzuordnen. Weder kalt noch warm. Der Herr würde es sich wünschen, dass eines von beiden der Fall wäre. Kalt würde bedeuten, dass diese Gemeinde eigentlich gar kein Leben in sich hat. Es brennt nichts. Es ist auch kein geistliches Leben vorhanden. Somit wäre es wahrscheinlich auch kaum eine Gemeinde. Somit könnte man die Menschen wenigstens noch zur Bekehrung und zur Wiedergeburt bringen, aber die waren wohl schon bekehrt, so dass sie nicht mehr ganz kalt waren, aber sie waren auch nicht brennend. Warm würde nämlich bedeuten, dass die Gemeinde mit ganzem Herzen dem Herrn und seinem Wort ergeben ist. Aber das hat er auch nicht gefunden. Warum heißt es schließlich, da ist Feuer, da brennt was, brennende Herzen. So wie es der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 11 sagt, im Fleiß lasset nicht nach, seid brennend im Geist. So muss es aussehen bei uns. Im Fleiß lasset nicht nach, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Das war in Laodicea nicht der Fall. Und wir müssen uns auch hinterfragen, wie sieht's aus? Bei der Gemeinde zu Laodicea ist nichts Warmes, aber auch nichts Kaltes zu finden, sondern was? Zwischending, so ein Gewurstel, Lauheit, ein halbherziger Zustand, ein geteiltes Herz, kalt und warm kommt zusammen, lau. Und wir fragen uns, woher kommt dieser halbherzige Zustand? Woher kommt nur diese Lauheit? Ich denke, eine Sache ist nicht schwer zu erkennen, dass diese Gemeinde einen ziemlich hohen Reichtum hatte. Der Materialismus, Gold, Reichtum, Geld. Wenn man so viel Materialismus hat und voll begütert ist, so viel Reichtum hat, Da ist man in der Regel nicht so sehr von Gott abhängig. Da ist man nicht so sehr auf Gott angewiesen. Man hat ja alles, was man zum Alltag bedarf. Man ist die Dinge ja schon gewohnt. Ja, es ist sicherlich der Segen Gottes, der uns zugeflossen ist. Und dabei wollen wir es auch belassen. Ihm sei die Ehre. Amen. Selbstzufriedenheit. Uns geht es gut. Und so dringlich brauchen wir Gott nicht. Wir haben unsere Sicherheiten hier auf Erden. Und noch eine ganz gefährliche Aussage kam hinzu. Das Schlimmste war ja noch, dass diese Gemeinde sagte, wie es der Herr Jesus sagt in Vers 17, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts. Das war die größte Katastrophe. Dass die Gemeinde wirklich überhaupt keinen Bedarf beim Herrn angemeldet hat. Sie hatte wahrscheinlich keine Bitten mehr vorgebracht. Ich habe neulich von einem älteren Bruder gehört, der sagt, heute ist es scheinbar ein Phänomen in den Gemeinden. Mir war das auch nicht bewusst. Wir sehen auch, dass der Herr will, dass wir ihm Dank im Gebet darbringen. Das sagt uns auch die Schrift. Aber wenn man nur noch dankt, ist es auch nicht richtig. Weil der Herr, der will immer, dass wir auch unsere Bitten vor ihn bringen. Und dass wir an ihm kleben wie glätten. Und dass wir nicht loslassen, ihm unsere Bitten vorzubringen. Wir wissen das auch von der bittenden Witwe, die der Herr Jesus uns zeigt, die so lange an dem Richter rummacht, bis er endlich nachgibt. Wir dürfen schon bitten, den Herrn. Er ist uns deswegen nicht gleich böse. Aber von der Gemeinde in Laodicea lesen wir, ich bedarf nichts. Die hatte keine einzige Bitte vor den Herrn gebracht. Man denkt, wie kann man nur so dumm sein? Sich so im Wohlstand ahnen und kein Bedürfnis nach den wahren Gütern zu haben, nach den geistlichen Gütern zu haben. Man ist ja nicht gesättigt, wenn man materielle Güter hat. Das ist alles nur weitgehend Betrug. Liebe Geschwister, das grenzt an Wahnsinn. Wenn man ein Kind Gottes ist und keine Bedürfnisse hat, die man bei Gott anmeldet. Doch ich möchte auch mal uns heute Morgen hier in der Runde fragen. Wenn wir uns nicht nach den geistlichen Gütern ausstrecken, was sind wir dann vor dem Herrn Jesus? Der Jesus sagt hier in diesem Text weiter, dann bist du elend. Dann bist du erbärmlich, dann bist du arm und dann bist du blind und bloß. Ein furchtbarer Zustand. Eine Gemeinde, die nicht bittet. Eine Gemeinde, die meint, sie braucht nichts vom Herrn. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Elend? Erbärmlich? Arm? Blind und bloß? Muss mich auch selber hinterfragen. Der Herr, der möchte uns so reichlich beschenken. Und er kann uns oft nicht beschenken, weil wir nichts von ihm erwarten und nichts von ihm erbitten, weil wir nicht zu ihm kommen. Vielleicht ist es gut, wenn man das noch weiter hinterfragt, wie sieht denn deine Beziehung so aus zum Herrn Jesus? Gibst du dich ihm noch hin? Machst du alles von ihm abhängig oder machst du die Dinge selber aus? Oder bist du selbst zufrieden mit dem, was du hast? Und sagst, ach, ich brauche den Herrn nicht extra zu belästigen. Nein, nein, ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich was brauche, dann wird es mir irgendwie schon zufallen. Ja, vielleicht sieht es manchmal nach außen hin so aus, als würden wir nichts brauchen. Aber wenn wir ins geistliche Leben hineinsehen, da werden wir mit Sicherheit absterben. Wenn wir zum Reich des Lichtes gehören, Kinder Gottes geworden sind, und wir leben hier mitten in dem Feindesgebiet und meinen, wir können in der Finsternis durchkommen, wenn wir uns nicht zum Herrn des Lichtes wenden, wenn wir eigentlich Kinder des Lichtes sind, das wird niemals funktionieren. Da wirst du mit Sicherheit absterben. Der Tod ist vorprogrammiert, der geistliche Absturz. Wenn der Herr Jesus der wahre Weinstock ist, das ist die andere Variante, und wir die Reben sind, und die Rebe nicht mehr ihren Saft
aus dem Weinstock herauszieht.
Was geschieht dann? Wir wissen es. Die Rebe, die wird absterben. Das Absterben der Rebe ist voll im Gang. Wenn kein Rebensaft mehr fließt, dann wird im Frühjahr werden keine Knospen mehr hervorkommen. Die Rebe wird keine Blätter treiben, da werden keine Blüten kommen. Und die Frucht wird ausbleiben, da wird nichts entstehen, als ein dürrer Stängel. Liebe Geschwister, wenn der Herr Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wir sagen, geht schon alles, passt schon. Ich bin reich, ja, ich brauche nicht immer was vom Herrn Jesus, ich bedarf nichts. Dann töten wir mit Gewalt unser geistliches Leben ab. Es wird das entstehen, was der Jesus zu Laodicea sagt. Du bist arm und los, elend, fruchtlos, blind. Und ich frage uns, hat der Herr Jesus wohl Freude an solchen Gotteskindern? Nein. Das sehen wir ganz klar bei Laodicea. Der Herr Jesus, der muss uns ermahnen und sagt zu uns, du mit deiner Halbherzigkeit, Laodicea, dein Herz ist nicht durchdrungen mit der Liebe Gottes, die ich in dein Herz ausgegossen habe. Deine Liebe ist nicht bei mir. Du möchtest dem Worte Gottes keinen Gehorsam leisten. Ich finde es nicht bei dir. Bei dir ist auch kein Zeugnis echten Christseins zu finden. Ja, es gibt auch so Leute, die sagen, sie seien Kinder Gottes, aber man hört sie nie irgendwas von der Bibel zitieren. Es wohnt nie irgendein Wort Gottes unter uns. Überlegen wir uns mal, wenn wir auch in Gesprächen sind, ob jemand mal irgendwann mal den Herrn erwähnt oder was er getan hat oder was er in der stillen Zeit gelesen hat oder was ihm in der Predigt wichtig geworden ist. Die Bibel sagt, das Wort Gottes wohne reichlich unter uns, unter euch. Das ist nicht nur Aufgabe vom Prediger, da muss sich jeder selber fragen. Was gebe ich eigentlich weiter vom Wort Gottes? Was habe ich erkannt? Reden wir nur übers Wetter oder über die politische Lage? Darf man auch schön. Aber das kann nicht alles sein. Der Herr Jesus muss zu Laodicea sagen, bei dir ist kein wahres Zeugnis vorhanden. Bei dir finde ich kein echtes Christsein. Ich habe zwar was in dich hineingelegt, aber da kommt überhaupt nichts raus. Weil du meinst, du brauchst nichts von mir. Du meinst, alles sei nur billige Gnade. Und wisst ihr, was das Schlimme bei Lauheit ist? Wenn man lau geworden ist, dann lässt man das Wort Gottes nicht mehr richtig in sich wirken. Wer lau geworden ist, der steht in der Gefahr, dass das Wort Gottes ihn nicht mehr von seiner Sünde überführen kann. Dass das Wort Gottes nicht mehr in seinem Herzen zündet. Vielleicht war es mal da, aber jetzt ist es weg. Vielleicht war es aber auch noch nie da. Auch das gibt es. Und wenn mal so eine Lauheit eingetreten ist, dann ist für den Geist Gottes eine ganz schwere Aufgabe, einen von dieser Lauheit herauszuholen. Einen wieder dahingehend zu führen, dass man wieder brennend wird im Geist. Einen von den Sünden zu überführen. Wenn man lau ist, dann lässt man sich nämlich nicht mehr von den Sünden überführen. Dann lebt man einfach so weiter in diesem verstockten Zustand, in dieser Lauheit. Das Wort Gottes zündet nicht mehr richtig. Und man torkelt halt so weiter. Und da gibt es auch kein entsprechendes geistliches Unterscheidungsvermögen mehr. Seelisches und geistlich, Fleisch und Geist, das wird nicht mehr unterschieden. Diese Sache war in Laodicea reichhaltig vorhanden. In Laodicea hat nämlich ein reichhaltiger Bacillus eingezogen. Wir nennen ihn einfach mal den Lao-Bacillus. Die Krankheit. Was sagt dieser Bacillus? Ja, du musst nicht alles so eng sehen. Nicht nur alles so ernst nehmen. Es gibt auch noch andere Quellen, wovon du dich auf dieser Erde speisen kannst. Man kann sich zu Gott und zu der Welt halten. Ist doch auch eine gute Mischung. Ja, was für eine Mischung. Der Laobacillus, was richtet er an? Lauheit. Und was sagt der Herr Jesus dazu? Vers 16, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Für den Herrn Jesus ist es einfach ein unerträglicher Zustand, es kann kein Dauerzustand sein. An solch einem Christen hat der Herr Jesus keine Freude. An solch einem Christsein hat er auch keinen Genuss. Er möchte auch einen Genuss an uns haben. Im Gegenteil, solch ein Christsein stößt dem Herrn Jesus bitter auf. Es wird ihm zum Ekel. Etwas Ungenießbares, das er nicht mehr verdauen kann, es kommt wieder raus. Er muss es ausspeien. Und wenn ihr denkt an manche Speisen, die sind fast ungenießbar, wenn sie nicht richtig warm sind. Vor allen Dingen, wenn es irgendwelche fetten Sachen sind, kennt ihr euch sicherlich besser aus wie ich. Aber es gibt Sachen, wenn man die nicht richtig warm isst, wenn die mal so lauwarm sind, dann ist es so richtig catchy und dann möchte man das gar nicht mehr in den Mund nehmen, möchte es eigentlich gar nicht mehr verdauen, eigentlich nur noch ausspeien. So halbwarm, so lau, das kann man nicht mehr essen, das ist ungenießbar. Entweder ganz warm, da ist es super, schmeckt prima, oder eventuell auch, wenn es abgekühlt ist, da kann man es auch wieder, viele Sachen wieder richtig genießen. Aber ein lauer Zustand oder ein laues Essen, das ist so was ganz Komisches und es schmeckt einfach nicht. Ja, es kann einem davon übel werden. Ach, wärst du warm oder kalt, sagte Herr Jesus. Weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und ich frage uns, wenn der Herr Jesus am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat, wenn er für uns durch sein Leiden und Sterben, wenn er durch das Vergießen seines kostbaren Blutes dich und mich aus der Hölle errettet hat, für Zeit und Ewigkeit, wenn es wirklich so ist, dass er dich und mich durch sein Blut erkauft hat, dann hat er doch das Anrecht, dass wir ihm Ehre zukommen lassen. Dann hat er doch das Anrecht, dass wir ihm einfach untertan sind. Er, der Herr, wir sind ihm untertan. Dann hat er das Anrecht, dass wir uns einfach ihm hingeben. Dass wir sagen, ja Herr, ich will das tun, was du sagst. Dann hat er wirklich auch ein Anrecht, Freude an uns zu haben. Das Anrecht darf der Herr Jesus haben. Bei jedem Einzelnen, aber auch an der Gemeinschaft hier. Der Herr Jesus, der hat doch ein Anrecht, etwas von dem zurückzubekommen, was er in uns hineingelegt hat, was er in uns investiert hat. Deswegen gibt er auch gute Ratschläge. Das ist der vierte Punkt, ein guter Rat. Erstens Absender, zweitens Laodicea, drittens Bestandaufnahme, viertens ein guter Rat. Er sagt, Laodicea, komm zu mir, bei mir findest du die wahren Werte. Ich rate dir, kaufe bei mir ein. Bei mir gibt es das wahre Gut. Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Und hier kommen diese drei Güter wieder zum Ausdruck, die in Laodicea so einen Reichtum hervorgebracht hatten. Gold, Kleider, Augensalbe. Und auf das geht der Herr Jesus hier ein. Kaufe Gold bei mir und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und Augensalbe, um deine Augen zu salben. Aber das muss halt das richtige Material sein. Der Herr Jesus bietet nämlich nicht irgendein Gold an, sondern er bietet das Gold des Himmels an. Er bietet die himmlischen Güter an. Und er sagt an anderer Stelle, sammelt aber euch Schätze im Himmel. Ja, und da müssen wir drauf achten. Nicht unsere Schätze auf Erden sammeln. Wir sollen seinen Willen tun. Ja, das kostet Opfer, dem Herrn Jesus zu dienen. Bist du bereit, für den Herrn Jesus Zeit zu investieren? Kraft zu investieren? Den Besitz, den du durch ihn haben darfst, zu investieren. Reich zu werden für den Himmel, diese Sachen einzusetzen für ihn. Ich denke, es wäre sehr, sehr traurig, wenn wir eines Tages beim Herrn Jesus landen, nackt, elend, blind und bloß in sein Reich eingehen müssen. Ach Herr, mich brauchst du gar nicht ansehen, ich gehe irgendwo abseits, ich habe keine Freude. Du kannst keine Freude in mir haben. Und wenn wir dann erkennen, alles, was wir erworben haben, allen dem, was wir hinterhergejagt sind auf dieser Erde, wo du so viel Zeit dafür gebraucht und verbraucht hast, wofür du deine Kraft verbraucht und verbraten hast, wofür du deine Finanzen oder deinen Besitz eingesetzt hast, auf einmal erkennt man das alles so wertlos. Alles so wertlos, wenn wir bei ihm sind. Und vielleicht erkennst du dann, dass du dir zum größten Teil nur irdische Schätze angehäuft hast. Und wo sind die? Die bleiben zurück. Und ich, jetzt bin ich im Himmel und da ist nichts mitzunehmen. Schätze, welche du zurücklassen musst, damit sie vom Rost und von den Motten zerfressen werden. Der Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Erde oder im Himmel? Welch ein Selbstbetrug, sich hier auf Erden Schätze anzuhäufen. Nebenbei müssen wir das auch mal erwähnen, Habsucht ist übrigens Sünde. Ja, die Bibel sagt sogar, dass ein Habsüchtiger ein Götzendiener ist. Wir sind immer so schnell dabei, nur die unmoralischen Sünden anzusprechen oder die sexuellen Sünden, aber Habsucht ist genauso Sünde. Ein Götzendiener ist ein Habsüchtiger. Und die Bibel sagt sogar, dass wir mit einem Habsüchtigen nichts zu schaffen haben sollen. Wollen wir es doch endlich lernen, das zu tun, was uns Gottes Wort sagt? Willst du nicht endlich reich werden für den Himmel? Willst du deinem Herrn keine Freude bereiten? Muss es auch mir selber sagen. Der Herr Jesus, der rät weiterhin, kaufe von mir Gold, das wahre Gold, und kaufe weiße Kleider. Auch weiße Kleider bietet er an. Das sind die Kleider der Gerechten, die Kleider der Herrlichkeit. Mach doch keinen Kompromiss mit den schwarzen Kleidern dieser Erde. Weiß und schwarz gibt grau. So wie heiß und kalt lau ergibt. Weiße Kleider, damit deine Blöße begleitet werde. Zusätzlich rät der Herr, Augensalbe zu kaufen. Aber das ist die richtige Augensalbe für den geistlichen Blick. Salbe, Augen gesalbt vom Heiligen Geist. Wir brauchen einen klaren Blick inmitten dieser Zeit und Welt. Wir brauchen einen klaren Blick. Und wenn wir diesen Blick erst bekommen, wenn wir vor dem Herrn Jesus stehen, wenn wir in sein Preisgericht hineingenommen werden, dann ist es gewisslich zu spät. Dann ist es vorbei mit der Augensalbe. Es wäre so schön, der Herr Jesus wünscht sich, ach, wärest du doch warm oder kalt. Doch wenn alle diese Worte nicht fruchten, dann hat der Herr Jesus auch noch andere Mittel, das zeigt uns in Vers 19. Welche ich lieb habe, und er hat seine Kinder lieb, sagt er, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Wir wundern uns manchmal, wenn merkwürdige Dinge auf uns zukommen. Wenn auf einmal manche Dinge so widerwärtig sind oder wenn wir durch schwierige Situationen müssen. Ich möchte es nicht sagen, dass es immer darin liegt, dass wir gesündigt hätten. Manches ist auch Prüfung. Aber wir dürfen das auch nicht ausschließen. Und manchmal weiß man es auch ganz genau, da möchte mir der Herr was sagen. Da hat er wieder was zugelassen und jetzt muss ich mal fragen, wo stehe ich eigentlich vor ihm? Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Wundere dich nicht, wenn Dinge auf dich zukommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Wenn alles Reden keinen Erfolg hat, dann müssen andere Maßnahmen herhalten. Doch ich möchte uns zu bedenken geben, wenn der Herr auch manches bei uns zulässt, dann geschieht es immer und immer und immer nur aus Liebe, weil er dich und mich weiterbringen will im Glaubensleben, weil er dich und mich in die richtige Richtung bringen will und weil er uns im Himmel nicht leer ausgehen lassen will. Und bedenken wir, das ist schon in der Natur, in der Familie so, wenn ein Vater seinen Sohn liebt, dann züchtigt er ihn auch. Liebe verlangt Erziehung und Züchtigung. Und wenn der himmlische Vater uns nicht züchtigt, dann sagt der Hebräerbrief, dann sind wir auch nicht echt. Ist gut, sehr gut, wenn wir auch Erziehung erfahren. Doch es muss nicht immer gleich die harte Methode sein, der Jesus sagt, man kann es auch verhindern. Sei fleißig und tue Buße. Kehre um, erkenne dein Versagen, bekenne es und tue Buße, weiche von deiner Sünde. Sei nun fleißig und tue Buße. Das ist die Botschaft, die wir von Anfang an finden im Glaubensleben. Das ist das, was der Johannes der Täufer gepredigt hat, was der Herr Jesus gepredigt hat, was wir bei Petrus wiederfinden, was sich immer fortsetzt in der Heiligen Schrift, bis hierhin zur Offenbarung. Selbst wenn wir im Glaubensleben stehen, es gibt ja auch solche Glaubensgeschwister, habe ich auch schon erlebt, die meinen, das reicht einmal, sich zum Herrn Jesus bekehrt zu haben, ist auch gut, dann ist man Gottes Kind, wenn man erlöst ist, aber dann brauche ich nie wieder meine Sünden bekennen. Weil der Herr Jesus, der hat ja schon, bis ich bei ihm bin, alle meine Sünden, die ich noch tun werde, hat er schon bezahlt im Kreuz. Ja, das hat er, das stimmt. Aber wehe, wehe, ich bekenne es ihm nicht. Und da wundert man sich bei solchen Leuten, wenn sie so abstoßend wirken, so kalt sind, man mit denen nicht richtig anfangen kann, nicht warm wird mit denen. Was ist denn da im Weg? Ich sage 100%, das sind unbekannte Sünden. Gott will, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir unser Versagen einstehen. Das Schlimmste, was man tun kann, seine Sünde nicht bekennen. Sie bekennen und lassen, das ist der beste Weg, um Gott zu gefallen. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir das nicht tun, dann werden unsere Wunden nie heilen. Ich habe etwas von Spurgeon gefunden, der sagte einmal, als die Wunden am Bein eines Soldaten im Lazarett nicht heilen wollten, prüfte der Arzt sie sehr sorgfältig. Aber jeder Knochen ist da und befindet sich an seinem Platz. Es ist für die Entzündung keine erkennbare Ursache vorhanden und doch wollen die Wunden nicht heilen. Der Arzt sondiert wieder und wieder, bis die Sonde endlich auf einen harten Gegenstand stößt, der nicht dorthin gehört. Ah, sagt der Arzt, hier sitzt das Übel. Die Kugel sitzt ja noch drin, die muss erst raus. Dann kann sich die Wunde, sonst kann sich die Wunde nicht schließen. Das ist nicht ein treffendes Beispiel für verborgene Sünden. Wenn die Sünde nicht rausgeholt wird, wenn sie nicht rauskommt, dann wird die Wunde nie heilen. So mag manche verborgene Sünde einer suchenden Seele viel Schmerz und Unruhe bereiten. Und wir müssen uns prüfen vor dem Herrn. Wo muss noch was raus bei mir? Möchte der Herr uns erforschen und uns prüfen und uns durchschauen, durchleuchten? Jede Sünde muss raus. Und dann wird der Heilungsprozess vonstatten gehen. Denken wir nur nicht, dass wir immer so Sünde nebenbei mitschleppen können im Glaubensleben und wir immer dann so stetig wachsen würden. Wir müssen schon aufrichtig sein zum Herrn. Und wir müssen uns die Zeit nehmen, uns vor dem Herrn zu prüfen. Es ist auch nicht so, dass der Herr Jesus uns abstößen würde, wenn wir jetzt kommen mit unserer Lauheit. Sagen, oh, mit dir? Nee, da kann ich nichts mehr anfangen. Nee, der Herr Jesus, der steht doch vor der Tür. Er klopft auch heute bei uns an. Er ist ja so vornehm, er bricht nicht mal die Türe ein, er könnte auch die Türe einbrechen. Nee, er wartet, bis du freiwillig aufmachst. Der Herr Jesus, der klopft und klopft und ruft und möchte dich locken, Herr, tu doch auf. Vielleicht lassen wir die Türe lang verschlossen. Ich höre nichts, sehe nichts, nee, da ist nichts. Und oft nehmen wir diese Bibelstelle dann an Evangelisationen her für die Ungläubigen.
Ja, ist ja nur für die. Da klopft der Herr Jesus an und er möchte die erreichen. Ja, das möchte er schon. Aber hier geht es um Gemeindeleute.
Und er wartet darauf, dass wir ihm endlich die Tür aufmachen. Vielleicht gerade die Türe zu verschiedenen Lebensbereichen. Du hast ihm vielleicht die Tür an manchen Stellen schon weit aufgemacht, aber manche Lebensbereiche, die möchtest du für dich behalten. Die möchten verschlossen bleiben. Und gerade da möchte der Herr Jesus rein. Die Kugel muss raus. Lass ihn doch ran an alle Lebensbereiche. Behalte nichts zurück, sonst erleidest du nur Schaden. Lauheit, Unglaube, Ungehorsam und Fruchtlosigkeit. Wenn jemand die Tür öffnet, sagt der Jesus, so werde ich zu ihm hineingehen. Gemeinschaft möchte der Jesus wiederherstellen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er ihn mit mir. Ich in ihm und er in mir. Wunderbar. Das ist ein Bild nicht für das Abendmahl. Das ist ein Bild für die Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und die muss hergestellt sein. Auf alle Ebenen. Möchten wir das nicht? Diese wunderbare, innigliche Gemeinschaft. Ja, diese vertraute Beziehung zu ihm, dass man nicht immer denken muss, oh, habe ich wieder was falsch gemacht, ne, dass man wirklich eine ganz transparente Beziehung zu ihm hat. Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Möchten wir nicht zu solchen Leuten werden, aus denen echtes geistliches Leben hervorgeht, worin der Herr Jesus sich verherrlichen kann, wo andere auch sagen, ach, so möchte ich eigentlich auch werden wie der. Der hat es doch gefunden. Dann möchte ich uns einfach dazu aufrufen. Mach ihm doch Raum. Öffne ihm die Tür. Komm heute noch zu ihm. Besprich die Sache mit ihm. Ach, dass du doch kalt oder warm wärst. Warm wäre natürlich das Allerbeste. Ich möchte schließen mit einem Vers, den ich von einem Missionar erhalten habe. Den ich letztes Jahr bekommen habe. Und der ging mir so rein, dass ich den sogar an meinem Schreibtisch angeklebt habe. Dieser Missionar hat auf seinem Gebetsblatt einen Vers mitgegeben, worauf drauf stand, ich gebe dir, mein Gott, aufs neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut. Ich wiederhole es nochmal. Es könnte auch ein Gebet sein für uns. Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut. Damit möchte ich abschließen. Amen.